Liebe Geschwister und Freunde, ich war wohl in diesem Kreis zum letzten Mal im Jahr 2003, aber nicht hier in dem Saal, sondern in einem anderen. Ich freue mich, in dem neuen Saal sein zu dürfen. Da kann man sich so richtig wohlfühlen. Das ist wirklich schön, schönes Raumerlebnis auch. 2003, da hatten wir goldene Hochzeit und meine Frau und ich haben uns ein paar Tage in Mittenwald gegönnt, auf der Gröbelalm. Und da war es naheliegend, auf der Rückfahrt hierher zu kommen. Und dann hatte ich da den Sonntagsdienst. Und ich glaube, ich war noch ein zweites Mal da, 2003, bevor dann am 11. Juli eine Krankheit zuschlug. Und im Herbst kam noch Rheuma dazu und dann kam etliches. Und in diesem Jahr kam auch wieder was. Nun bin ich aber dem Herrn dankbar, dass ich davon doch weithin wieder gut hergestellt bin. Nur schnell die Treppe rauf oder schwer tragen, das ist dann nichts. Aber ich habe wirklich in diesem Frühjahr zunächst mal alle Dienste absagen müssen. Und dann habe ich irgendwo im Schwarzwald, habe ich gedacht, jetzt hältst du mal eine Probepredigt. Geht es überhaupt von der Atmung her? Und es ging. Naja, und dann geht es jetzt wieder umso besser. Nun also heute Abend das Thema, der Text wurde gelesen, 1. Korinther 6, 1 bis 11. Schön, dass der Bruder aus der Übersetzung von Heinz Schumacher gelesen hat, denn die habe ich nicht einmal dabei. Es ist ein bisschen schwer zum Tragen, aber wenn Sie Ihre Muskeln gut trainieren, dann macht Ihnen das wohl nichts aus. Und außerdem habe ich die Elberfelder Bibel auch deswegen, weil ich eben doch eine ganze Bibel vor mir haben muss. Und das gibt es ja nicht von Schumacher, da gibt es Neues Testament und Jesaja. Höhen und Tiefen der Gemeinde Jesu, 1. Korinther 6, 1 bis 11. Wenn ich diesen Text lese oder höre, dann sehe ich vor mir eine Landschaft. Also ich habe es gern mit Landschaften zu tun. Wenn ich so Bilder sehe, Fotos, also Entschuldigung, Bilder mit Blumen, das sagt mir nicht so viel. Auch zu Hause Blumen, da muss meine liebe Frau dann drunter leiden, wenn ich mir nichts aus Blumen mache, kriegt sie auch wenig Blumen. Aus Landschaft mache ich mir was, Landschaften. Und wenn ich 1. Korinther 6 lese, 1 bis 11, dann sehe ich eine Landschaft vor mir mit Höhen und Tiefen. Manche von uns waren vielleicht in der Schweiz oder alle. Manche von uns kennen vielleicht Interlaken. Basel, Bern, Thun, Spiez, Interlaken. Und da zweigt das Lauterbrunnental ab. Wer kennt's? Noch niemand? Ah ja, sonst haben Sie noch was vor sich. Interlaken, Lauterbrunnental. Und da gibt es ja den Blick auf die Bergriesen, Eiger, Mönch, Jungfrau, das Dreigestirn, wunderbar. Und unten ist dann das schattige Lauterbrunnental. Es gibt also Orte auf halber Höhe, Wengen zum Beispiel, Wengen oder Mürren. Also Mürren im Lauterbrunnental, ich habe mir mal vor Jahren notiert, circa 1800 Meter hoch. Da guckt man 1500 Meter hinunter in die Tiefen. Und 2000 Meter hinauf auf die Bergriesen. Jungfrau ist ja bekannt, gibt es auch eine Bahn hinauf. Das steht mir vor Augen, wenn ich diesen Text hier lese. Da haben wir die Höhen, da haben wir den Blick hinauf. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Die Heiligen sollen die Welt richten, da wollen wir dann gleich noch ein bisschen drüber nachdenken. Aber der Blick in die Tiefe, der fehlt natürlich auch nicht. Das haben wir dann am Schluss in den Versen von 9 und 10. Und der Vers 11, der deutet die große Wende an. Also das ist schon ein dramatischer Text. Besonders dann, wenn wir uns klar machen, dass diese Heiligen, was sind denn das für Leute? Wo kommen die her? Waren das immer schon Heilige oder wie? Hat der Papst sie heilig oder selig gesprochen? Oder was für Leute sind das, diese Heiligen? das sind dieselben Leute, von denen in Vers 9 und 10 die Sünden aufgezählt werden. Ein guter Teil von euch steckte da drin. Und dann kam die große Wende. Die große Wende wird angesprochen in dem einzigartigen, wirklich großartigen Vers 11. Da haben wir ein dreimaliges Aber Gottes in diesem Vers 11. Wir haben also in diesem Text Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit. Die leuchtende Zukunft, die Berufung der Gemeinde. Vers 2 und 3. Ganz gewaltig, schier unfassbar. Da stockt einem der Atem. Wir sollen über Engel richten. Ich denke, das ist wohl ein Druckfehler. Das heißt doch wohl, die Engel richten uns, oder wie? Nein, nein. Auch im Grundtext ist es so. Das ist kein Fehler. Wir sollen Engel richten, stehen wir dann etwa dem Herzen Gottes näher als jene gewaltigen Engel, von denen die Bibel berichtet? Ja, verlorener Sünder, der Gnade fand. Steht Jesus und Gott näher als strahlende Engelmächte, die vielleicht treu sind, nicht in Sünde gefallen, aber auch nicht Gnade erlebt haben und Gnade nicht richtig verstehen? Ja, lassen Sie mich am Anfang mal etwas sagen über paulinische Methoden der Zurechtbringung. Paulinische Methoden der Zurechtbringung. Eine Methode ist die Methode der Beschämung. Zu so großem und hohen ist die Gemeinde berufen. Und dann streitet ihr euch so herum. Wandelt doch würdig der Berufung, Methode der Beschämung. Das haben wir auch schon in 1. Korinther Kapitel 1, die Methode der Beschämung. Ist denn der Christus zerteilt, fragt Paulus diese streitsüchtigen Korinther, die sich gleich in vier Gruppen zerspalten haben. Eine Pauluspartei, die setzte ganz auf Paulus. Das ist unser Lehrer, das ist der Lehrer der Nation, nur noch Paulus, nur noch Paulus. Also ich bin auch sehr für Paulus. Und wie manche wohl wissen, arbeite ich ja daran, in Gnade und Herrlichkeit die Paulusbotschaft darzustellen, seit ein paar Jahren schon. Jetzt komme ich bald zu den spätesten Paulusbriefen, Pastoralbriefe. Habe gerade gestern es auf Computer gebracht, den Text für den letzten Text für die Pastoralbriefe, also an Timotheus und Titus, das sind die spätesten Briefe, die Paulus geschrieben hat. Das hat mich jetzt in den letzten Wochen beschäftigt. Und ich habe meinem Sohn gesagt, komm mal schnell, helf mir mal Körble machen. Ich kann das nicht mit dem Computer. Ich kann nur das, was mein Sohn mir beigebracht hat, mehr nicht. Und da so tippen kann ich schon. Mach mir mal so Körble. Es eilt sehr. Für das Jahr 2008 musste mir Körble machen. Heft 1 2008, Heft 2000 2008. Ich arbeite nämlich für die Zukunft voraus. Heft 3. 2008, eilt sehr. Ja, wieso eilt denn das? Ich denke, erst kommt mal das Jahr 2007. Ja, ich habe das nur handschriftlich. Und wenn der ICE entgleist und ich bin tot oder aus solch einem anderen Grunde sterbe ich, dann ist da nur die Handschrift. Die kann niemand richtig entziffern. Also muss ich es ausdrucken. Und das habe ich gestern dann geschafft. Und in den Tagen davor. Methode der Beschämung. Also die Korinther hatten eine Pauluspartei, hatten eine Apollospartei, hatten eine Petruspartei. Und die vierte Partei war ganz schlau. Wir nennen uns nach Christus, Christuspartei. Und dann sind wir bestimmt richtig. Ist denn der Christus zerteilt? Also manchmal muss es auch Spaltungen geben, sagt Paulus. Manchmal muss es Abgrenzungen geben, dass man sagt, so nicht. Das ist schon recht. Aber bei den Korinthern war eine gewisse Streitsucht und Spaltungssucht aus Ehrgeiz und falschen, unlauteren Motiven. Das ist natürlich nicht gut. Ist denn der Christus zerteilt? Es gibt die Methode der Beschämung. Denkt doch einmal daran, was die Gemeinde ist in Gottes Augen. Sie wird sogar genannt der Christus. Es gibt aber auch die Methode des prophetischen Ausblicks, die haben wir in 1. Korinther 3. Methoden der Zurechtbringung, Methoden des prophetischen Ausblicks. in 1. Korinther 3, 11 bis 15, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen, würde zu weit führen. Da lenkt Paulus den Blick auf das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl des Christus. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Bema, vor dem Richterstuhl des Christus. 2. Korinther 5, Vers 10. Und was da geschieht, das wird hier sehr fein ausgeführt. In 1. Korinther 3, 11 bis 15, das Werk eines jeden wird offenbar werden. Es ist nicht egal, wie wir leben. Auch auf unsere Werke kommt es an. Bei Paulus finden wir etwa 20 Mal das Wort Werk, Ergon, und etwa die Hälfte sagt er Nein zu den Werken und die andere Hälfte sagt er Ja zu den Werken. Also jetzt kommen wir ganz schön durcheinander, die Bibel ist voller Widersprüche, oder? Nein, alles gilt an seinem Platz. Wenn es um Rettung geht, um Sündenvergebung und Rechtfertigung des Sünders, da spielen die Werke keine Rolle, nur die Gnade. Das heißt aber nicht, dass die Werke überhaupt egal wären. Egal wie ich lebe, ich habe ja die Gnade so nicht, sondern da gibt es auch wieder Stellen, wo Paulus sagt, seid fleißig in guten Werken. Die Werke werden offenbar werden, unsere Werke werden offenbar nicht, hängt davon ab, die Rettung. Und wenn man hier den Text liest, da ist die Rede von Heu, Stroh, Stoppeln oder aber Gold, Silber, kostbare Steine, das wird alles offenbar werden. Vor Gott kann er Ja sagen zu unseren Werken. Da kommt es natürlich auch auf die Motive an. Sonst werden sie verbrennen. Wenn der Heinz Schumacher ein Buch geschrieben hätte, nur für meine Ehre, nur für meine Ehre, kriege ich gute Rezensionen, bin ich der Allergrößte. Das wird verbrennen. Nein, Gott sei Dank bin ich so nicht geartet, sondern ich hoffe, dass diese Bücher nicht verbrennen vor der Richterbühne des Christus, dass sie einen guten Dienst an der Gemeinde tun. Und hier geht es also darum, dass die Werke des Christen nicht gleichgültig sind. Gott wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Das gilt allgemein für die Menschen. Es gilt aber nicht in der Frage des Glaubens. Es gilt nicht in der Frage der Rettung, um es nochmal zu betonen. Und diesen Ausspruch, Gott vergilt nach Werken, den finden wir in den Psalmen, den finden wir bei Paulus in Römer 2, den finden wir im letzten Kapitel der Bibel. Gott vergilt nach Werken, das müssen wir ja nicht nur negativ sehen als Strafe, sondern auch als Belohnung. Und hier finden wir sogar das Wort Lohn in 1. Korinther 3 und das Wort Lob in 1. Korinther 4 und das Wort Preis in 1. Korinther 9. Unsere Werke sind nicht egal. Also es gibt die Methode des prophetischen Ausblicks. Es gibt auch die Methode harter Gemeindezucht. In 1. Korinther 5 war eine sexuelle Verfehlung passiert, dass einer die Frau des Vaters, die Stiefmutter, zur Frau nahm, dem Vater wegnahm. Und da sagt Paulus, solches gibt es nicht einmal in der Welt. Also in der berüchtigten Hafenstadt Korinth kam das nicht mal vor. Ihr seid ja schlimmer wie die Welt. Und da hat nun Paulus sich veranlasst gesehen, ganz harte Gemeindezucht zu üben, einen solchen zu übergeben, dem Satan zum Verderben des Fleisches. Also das können und wollen wir nicht nachmachen. Wir haben diese Vollmacht nicht. Ich würde niemals auch nur auf den Gedanken kommen, und wenn ich noch so was Schlimmes hören würde, und wohl kaum eine Gemeinde kenne ich, wo man sowas macht. Und wir merken, dass sogar Paulus, dieser bevollmächtigte Diener, dass er sich doch schwer tut damit. In 1. Korinther 5, ich zwar dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe schon als anwesend das Urteil gefällt, den, der dieses verübt hat, wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn versammelt sind, ihr und mein Geist mit der Kraft des Herrn Jesus versammelt. Also das braucht Kraft, ein Kraftakt. einen solchen im Namen unseres Herrn, dem Satan, zu überliefern zum Verderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde. Also am Endergebnis soll doch Rettung dabei herauskommen. Methoden der Zurechtbringung. Wir können so etwas nicht und wir wollen so etwas nicht. Das wäre ja Anmaßung. Was können wir denn tun, wenn Sünde in der Gemeinde vorkommt? Gar nichts. Wir können Sünde Sünde nennen. Und das ist gut. Das finde ich sogar gut beim Papst. Der hat auch doch neulich hier in Bayern besucht, dass er Sünde Sünde nennt. Das finde ich gut. Ich finde aber nicht alles gut und deshalb werde ich auch nicht katholisch. Und ich habe neulich sogar vom Papst geträumt und da dachte ich am anderen Morgen, du bist ein hochmütiger Mensch, jetzt kommt's raus. Was habe ich im Traum gesehen? Der Heinz Schumacher empfängt den Papst. Nicht der Papst mich, ich habe ihn empfangen. Ah ja, und dann können wir mal reden über die Sakramente. Aber, und dann können wir mal reden über Marienverehrung. Aber ich will auch nicht verhehlen, dass ich doch auch als Mensch eine gewisse Sympathie für ihn habe und ihn als Professor und Gelehrten durchaus auch gewisse Wertschätzung entgegenbringe. So, das war jetzt nebenher geredet. Jetzt gehen wir weiter. Methoden der Zurechtbringung, Methode der Beschämung, Methode des prophetischen Ausblicks, Methode harter Gemeindezucht, Methode zarter Ermahnung. Derselbe strenge Paulus von 1. Korinther 5, der kann auch wiederum ganz zart ermahnen. In 1. Korinther 8 und Römer 14, da haben sie ihren Streit gehabt in der Urgemeinde. Was für Fleisch darf man essen? Ist das vielleicht einem Götzenopfer geweiht? Da gab es Freie und Enge und Starke und Schwache. Und wie ist das mit den Feiertagen? Und da hat nun Paulus kein Machtwort gesprochen, sondern er hat ganz zart gesagt, bitte nehmt Rücksicht aufeinander, verachtet einander nicht, kritisiert einander nicht. Die Engen haben die Weiten kritisiert und die Weiten haben die Engen verachtet. So nicht, sagt Paulus, sondern nehmt Rücksicht aufeinander. Ihr seid Geschwister im Herrn, nehmt Rücksicht. So, das war eine Art Vorspann. Paulus hat verschiedene Methoden der Beschämung. Nun zu unserem Text in 1. Korinther 6. Auch hier haben wir die Methode der Beschämung. Denkt doch bitte daran, ihr streitsüchtigen Korinther, zu was ihr berufen seid von Gott. Wir sollen Welt und Engel richten. Die Gemeinde hat eine ganz hohe und große Berufung, die heute unvorstellbar ist. Und drei Dinge fallen mir immer ein, wenn es um die Berufung der Gemeinde geht, mit Erben, mit Richten, mit königlich Herrschen. Mit Erben, mit Richten, mit königlich Herrschen. Mit Erben, das steht in Römer 8, Vers 17. Mit Erben, das ist auch so ein gewaltiges Wort, das uns in die Zukunft führt. Sind wir Kinder dann auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden? Mit Christus erben, wie viel erbt denn Christus? Weiß das jemand? Alles. Er ist der Erbe des Alls. Steht in Hebräer 1, jawohl. Das ist also unvorstellbar groß und weit. Mit Erben. Und Erben heißt ja nun nicht bloß, dass man was geschenkt kriegt und Empfang nimmt und sich vielleicht mit anderen Erben dann noch streitet ums Testament, sondern Erben, biblisch geschaut, Erben, was heißt das? Wir haben im Alten Testament ein Buch vom Erben und ein Buch vom Richten. Wir haben ein Buch vom Richten, das Buch der Richter, und wir haben ein Buch vom Erben, das Buch Josua. Da sieht man, wie Israel sein Erbe bekommt. Und dieses Erben, das war mit Kämpfen und Mühen verbunden. Das bedeutet dann auch das Land, das sie bekommen haben, verwalten, gestalten, fruchtbar machen. Also Erben, das sind Aufgaben, die auf die Gemeinde zukommen. Mit Erben, mit Richten, mit königlich Herrschen. Diesen Dreiklang dürfen Sie sich gern mal merken. Mit Erben, mit Richten. Mit Richten, das steht also hier. Und ich vermute, dass dieser Gedanke hier bekannt ist, dass das andere Brüder auch gesagt haben. Richten ist bei Gott nicht einfach kaputt machen, sondern zurechtbringen, zurechtrichten, in Ordnung bringen, zurechtbringen. Das ist eine Lieblingsbeschäftigung unseres Herrn. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Oh, wie viel gibt es da zurechtzubringen? Auch Strafgerichte gibt es natürlich für Sünden. Aber dahinter steht in jedem Fall ja auch das Zurechtbringen. Ich habe in meinem letzten Buch, das liegt ja da auf dem Büchertisch, Was ist der Mensch im Licht der Bibel? Da habe ich ja einen mittleren Abschnitt, den dritten von 5 Abschnitten, über Leiden, Arten des Leidens. Es gibt auch Strafleiden, aber es gibt viele andere Leiden. Und alles steht im Dienste der Zurechtbringung. Alles steht im Dienste der Zurechtbringung bei unserem Herrn, auch die schweren Wege. Wenn wir das zutiefst verinnerlicht haben, dann ist schon viel gewonnen. Wenn man das wirklich dem Herrn glaubt, und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, auch wenn es harte Worte gibt, aus denen das nicht hervorzugehen scheint, aber die Gesamtbotschaft der Bibel ist eben die, er will immer, immer zurechtbringen, vom ersten Kapitel der Bibel bis zum letzten. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden und sogar Engel richten werden? Der Vater hat alles Gericht dem Sohn gegeben, steht in Johannes 5. Gott ist nicht ein Gott, der alles alleine macht. Ein guter Chef eines Betriebes ist auch nicht einer, der alles alleine macht. Ich war mal in den 50er Jahren, also das ist schon lange her, in einem Verlag tätig. Nicht der Paulus Verlag. Ich war in einem Verlag tätig, da hatten wir einen schon älteren Chef. Und damals hat man noch Bücherkisten genagelt und sie dann verschickt, wenn es größere Mengen waren, Bücherkisten. Und dann hat der alte Chef gedacht, ach, Kisten nageln, das mache ich doch besser selber. Oder wenn das Putztuch aus dem oberen Stock herunterfiel aufs Vordach, dann sah ich den alten Chef hochklettern und das Putztuch runterholen. Das konnte wohl kein Jüngerer so gut wie er. Also, sonst war es ein lieber Kerl und ein guter Chef, aber manchmal meinte er, ich kann es doch am besten selber. Und wenn der Chef eines Betriebes meint, ich kann doch alles selber, ja, das stimmt ja wohl auch. Und deshalb mache ich es auch selber und er lässt die anderen nicht dran. Ja, wie sollen dann die Auszubildenden weiterkommen? Das ist kein guter Chef, das ist nicht gut. So ist unser Gott nicht. Alles Gericht hat er zuerst einmal dem Sohne übergeben. Und der Herr Jesus meint auch nicht, ich kann es ja doch selber am besten. Ja, das stimmt ja, das stimmt ja. Aber nein, er will Mitarbeiter Gottes. Dazu gibt es den Leib Christi. Leib Christi ist nicht ein Begriff, dass wir uns schön daran berauschen, wunderbar. Leib Christi bedeutet gewiss auch das innige Miteinander, das innige Verbundensein. Er fühlt jeden Schmerz und jede Freude mit. Aber Leib Christi bedeutet ja auch, dass wir Mitarbeiter Gottes sind und dass der Herr mit uns und durch uns arbeiten will. So wie wir im Kopf, im Haupt etwas denken und die Arme und die Füße setzen wir in Bewegung. Da gibt es viel zu tun. Und so setzt der Sohn die Gemeinde, den Leib mit ein bei all den kommenden Aufgaben. Und wenn Sie dann wieder mal beim Bibellesen an Offenbarung 20 kommen, da ist das Gericht über alle Toten. Das ist viel Arbeit, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Milliarden, Milliarden, alle stehen auf, alle werden offenbar. Die einen zur Linken, die anderen zur Rechten, da ist zunächst mal eine Teilung. Erst eine Zweiteilung, bevor am Schluss die große Einheit kommen kann. Erst einmal Zweiteilung. Ja, alle werden gerichtet und das macht Gott nicht so oberflächlich im Schnellverfahren. Er hat Zeit, die Äonen stehen ihm zur Verfügung. Milliarden richten. Der Mensch muss Rechenschaft geben von jedem unnützen Wort, das er geredet hat, sagte Herr Jesus einmal, da kommt aber viel Arbeit auf uns zu. Und da verstehen wir gut, dass der Herr Jesus sagt, ich rede es menschlich, Das mache ich nicht allein. Wofür habe ich dann meine Leibesglieder? Da sind ja Millionen Mitarbeiter Gottes, um die Milliarden zu richten. Also da sehen wir, da gibt es Arbeit, aber immer im Sinne Gottes, nicht kaputt schlagen. Wohl muss alles ans Licht, wohl muss alles ans Licht. Der Bruder Heller hat gerne gesagt, alles das, was du jetzt ins Licht stellst, das ist erledigt, wenn es durch das Blut des Sohnes Gottes erledigt und gesühnt ist und du das in Anspruch nimmst im lebendigen Glauben, dann ist das für alle Ewigkeiten erledigt. Aber alles, was du jetzt zudeckst, und keiner soll es wissen, das wird dann offenbar werden. Also viel Arbeit für das Richten, für das Zurechtbringen. Wenn wir an all die Sünde in der Welt denken, das geht durch Äonen. Vielleicht geht es aber auch ein bisschen schneller, als wir uns das heute vorstellen. Das wird der Herr schon richtig machen. So, und jetzt schauen wir mal geschwind nach diesen Heiligen. Was sind denn das für Menschen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Bei dem Begriff Heilige, da gibt es auch viele falsche Vorstellungen. Heilige, was stellst du dir darunter vor? Das sind doch Menschen, die keinen Fehler mehr machen. Das sind Menschen gleichsam mit einem Heiligenschein. Die laufen besonders fromm herum und machen also nie Fehler oder ganz selten mal Heilige. Was sind das für Menschen? Das sind keine Fehlerlosen nach der Schrift. Heilig heißt, ich gehöre dem Herrn. Gehörst du dem Herrn, dann bist du ein Heiliger. Aber das nicht so im Vorübergehen, sondern eine wirkliche Lebensübergabe muss da stattgefunden haben. Wir dürfen zwei Dinge nicht voneinander trennen. Das ist mir wieder bei den Pastoralbriefen deutlich geworden, wo ich mich jetzt mit Timotheus und Titus beschäftigt habe, nämlich Heiland und Herr. Herr und Heiland. Heiland, Retter heißt es genau, Soter, der Retter. Der Retter und der Herr, der Heiland und der Herr. Du kannst nicht das eine nehmen und das andere lässt du. Wenn er unser Heiland, unser Retter ist, der uns die Sünden vergibt, dann will er auch unser Herr unseres Lebens sein. Es gibt Leute, die nenne ich Golgatha-Spaziergänger. Das sind auch Christen, jedenfalls halten sie sich dafür. Doch, ich bin auch Christ. Und so ab und zu, immer an Karfreitag oder wann, kommen sie alle Jahre mal am Kreuz von Golgatha vorbei, im Geiste, in Gedanken, und sagen, vielen Dank, Herr Jesus, du bist auch für mich gestorben. Aber die übrige Zeit des Jahres, die anderen 364 Tage, kümmern sie sich nicht sehr um diesen Herrn. Das sind Golgatha-Spaziergänger. Das sind nie und nimmer wirklich errettete Menschen. Das sind nie und nimmer Menschen in Christus. Das sind keine Heiligen. Heilig heißt geweiht. Eigentlich liegt da eine Doppelbedeutung, abgesondert und geweiht. Abgesondert von der Sünde, geweiht. Ich sage Nein zur Sünde und sage Ja zum Herrn, und er soll der Herr meines Lebens sein. Wer das einmal getan hat, der ist ein Heiliger. Mein erstes Übergabegebet an den Herrn habe ich als Neunjähriger gesprochen im Zelt von Werner Heugelbach im Rheinland. Das ist schon sehr lange her, da war eine Kinderstunde, ich blieb zurück. Und meinte das schon ernst. Es war eine gute Kinderstunde, eine gute Predigt für Kinder. Und habe Ja gesagt in meinem Herzen. Das Dumme war nur, ich kriegte den Anfang meines Gebetes, aber ich fand keinen Schluss. Das kann ja bei einem Anfänger so sein. Ein anderer war so freundlich und sagte dann Amen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte es wirklich ernst gemeint. Und meine liebe Mutter, meine Mama, die mich dahin geschickt hatte, geh doch mal, willst du mal ins Zelt gehen? Da habe ich gedacht, auf dem Nachhauseweg, das sage ich niemand. Das ist mein süßes Geheimnis. Mach das nicht so. Wenn du dich dem Herrn übergibst, in welchem Alter auch immer, sag's weiter. Denn sonst besteht die Gefahr, dass es ja niemand weiß und du kannst jederzeit wieder den Rückwärtsgang einschalten. 10 Jahre später wurde ich dann von Bruder Karl Geier auf das feste Gleis der Heilsgewissheit gestellt. Da war das eine feste Sache, vorher war es eine wackelige Sache. Aber immerhin hatte es ernst gemeint. Was sind Heilige? Heilige sind Menschen, die sich ihm geweiht haben. Das sind keine Fehlerlosen. Ich brauche keine Heiligsprechung vom Papst und keine Seligsprechung vom Papst. Deswegen weder zu meinen Lebzeiten noch wenn ich tot bin. Ich brauche keine. Warum denn? Ich bin ja längst ein Heiliger im Sinne der Bibel und ich bin ein Erretteter und Seliger im Sinne der Bibel. Das brauche ich nicht erst von Rom. Nein, das habe ich schon längst. Und zwar aufgrund der Schrift. Paulus redet ja die Empfänger seiner Briefe, die Gläubigen, als Heilige an. Heilige, Auserwählte, Geliebte, Gläubige. Ich habe eine Definition, was sind Heilige? Meine Definition lautet so, Heilige sind unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Unfertige Gottgeweihte in der Schule des Heiligen Geistes. Sie gehören dem Herrn, aber sie machen Fehler. Sie sind nicht fertig. Sie sind nicht vollkommen. Sie sind in einer Schule und in der Schule macht man Fehler. Das ist sogar normal in der Schule und aus den Fehlern lernt man. In der Schule des Heiligen Geistes lassen wir uns weiterführen, aber wir gehören ihm verbindlich. Ja, und nun kommt das große Erschrecken. Jetzt finden wir auf einmal im gleichen Text, muss ich auch mal auf die Uhr schauen, na, da hängt ja auch eine, damit ich nicht zu lange rede, aber eine Viertelstunde habe ich schon noch. Jetzt finden wir im gleichen Text einen sogenannten Lasterkatalog. Wir haben mehrfach im Neuen Testament Lasterkataloge, so nennen die Ausleger Aufzählungen von mehreren Sünden, wo eine ganze Reihe von Sünden aufgezählt wird. Ähnlich haben wir es am Schluss von Römer 1. Wie ging's zu im alten Rom? Die Sünden im römischen Weltreich, da in der Zeit des Paulus. Gott hat die Menschen dahin gegeben, zu tun, was sich nicht geziemt. Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsame, unverständige, treulose, ohne natürliche Liebe. Die Liebe Gottes fehlt sowieso, aber auch die natürliche Liebe fehlt. Unbarmherzige. Und dieser Lasterkatalog wird dann von Paulus auf die Endzeit übertragen. 2. Timotheus 3. Die Leser von Gnade und Herrlichkeit wissen vielleicht, dass der Bruder Herbert Heinisch, der vergangenes Jahr im April gestorben ist, dass der Bruder Heinisch da sehr Feines darüber geschrieben hat. Er geht von den griechischen Worten aus und stellt das dann ins Licht, was das alles bedeutet, alle diese Ausdrücke. 2. Timotheus 3. Die Sünden, die es im römischen Weltreich damals schon gab, die finden sich natürlich in der Endausreife wieder, aber sie sind dann ausgereift. Wie sagte immer gerne Arthur Muhl, die Endzeit bringt nichts Neues, aber die Endzeit bringt alles perfekt und ausgereift und global und mit Höchstgeschwindigkeit. Krieg, Verführung, alle bösen Sünden, die gab es schon früher natürlich auch, aber wir haben es in der Endzeit in einer technischen Perfektion. Sünden können durch Internet und so weiter verbreitet werden, das gab es früher noch nicht im alten Rom. Und alles global mit Höchstgeschwindigkeit und technisch perfekt, Sünde reift aus. Aber wer Sünde Sünde nennt, darüber darf man doch nicht reden, oder? Sonst ist man noch selber dran, weil man Minderheiten verunglimpft. Aber ganz so schlimm ist es ja wohl mit dem neuen Gesetz auch wieder nicht, habe ich in Idea Spectrum gelesen. Gott sei Dank, hoffentlich. Also wir finden einen weiteren Lasterkatalog im letzten Brief, den Paulus geschrieben hat. Das ist der 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Da hat er noch einmal einen prophetischen Ausblick. Er, der Gefangene, der weiß, dass er bald sterben wird. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, schwierige, lästige Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden zuerst einmal Egoisten sein, selbstsüchtig. Das ist mal Nummer eins. Ego sehe ich manchmal an Mauern gespreit, Spray an den Mauern. Ego, das Wort Ego, das spielt wohl auch bei manchen in der Jugendszene eine Rolle. Die bekennen sich ganz offen zu ihrem Ego. Nur Ego ist ja an sich nichts Schlechtes. Jeder hat sein Ego. Aber wenn das Ego die Mitte wird, um die sich alles dreht, dann wird's falsch. Wir sollen eine neue Mitte haben, um den Herrn Jesus uns drehen, ihm leben, nicht uns selber. Also das allererste, was Paulus sieht, wenn er in die Endzeit hineinblickt, im Heiligen Geist, ist Egoisten. Karl Geyer sprach von der Welteinheitspartei der Egoisten. Das allererste ist Ego. Sie sind süchtig nach Ich und sie haben gar kein schlechtes Gewissen dabei. Alle diese Sünden, die man heute hat, gab es früher ja auch schon, mehr oder weniger, aber man hatte doch ein schlechtes Gewissen noch bei manchen Dingen. Und das ist heute den Menschen abhanden gekommen, nicht wahr? Die Kinder haben kein Unrechtsbewusstsein und viele Jugendliche. Und das ist eine Not, das ist eine Not. Wenn man jeden Abend stundenlang vor dem Fernseher Gewaltszenen anschaut und Verführungsszenen, da ist ja kein Wunder, dass man kein Unrechtsbewusstsein hat. Also, Ego ist das Erste, was Paulus nennt. Und wenn du deinem ein Lasterkatalog, ihr Korinther, ihr stecktet in diesen Dingen, unzüchtige Götzendiener, Ehebrecher, Wollüstlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber, die können die Königsherrschaft Gottes nicht ererben. Es sei denn, man lässt sich aus diesen Dingen und Bindungen herausretten. Wir sind ja nicht so, wir gehören ja nicht zu den hier aufgezählten, oder? Ich möchte doch davor warnen, dass wir uns nicht gar zu schnell von so einem Lasterkatalog freisprechen, sondern dass wir denken, stecke ich vielleicht doch auch noch, obwohl ich errettet bin, in dem einen oder anderen drin. Was ist mit der Habgier? Bin ich auch einer, der immer mehr haben will, Geld und Reichtum, Karriere, Ansehen, Ruhm, immer mehr Habgier, Habgier. Und dann der Götzendienst, alles, was uns lieber ist als der Herr Jesus, das ist dann schon Götzendienst. Das eigene Ich, Hobby, Karriere, ein Mensch kann zum Götzen werden, also Götzendienst, da muss man auch mal drüber nachdenken, bin ich vielleicht, obwohl ich doch dem Herrn gehören will, noch hier und da im Götzendienst? Oder Diebstahl, sogar in dem Epheserbrief, Epheser Kolosser sind ja diese besonders berühmten Verlendungsbriefe, wo die Berufung der Gemeinde ganz herrlich herausgestellt wird. Und da sagt Paulus, wir sollen bitte nicht lügen und stehlen. Ja, muss man den Leuten das noch sagen, die in Christus leben? Die Berufung der Gemeinde in Epheser 1,3. Wer diese Berufung erfasst hat, muss man dem noch sagen, er soll nicht lügen und stehlen. Ach, ich lasse doch im Supermarkt nichts mitgehen. Nein, das mache ich nicht. Ich habe ja auch immer ein Portemonnaie dabei. Das muss ich ja auch gar nicht. Und doch bin ich in Gefahr, ein Dieb zu werden. Jetzt staunt mal. Also, Diebstahl. Wir wollen uns nicht zu schnell von Lüge und Diebstahl verabschieden. Ich bin nämlich Schriftleiter einer Zeitschrift, Gnade und Herrlichkeit. Ja, seit 1956, schon lange her, weil Karl Geyer gerade gestorben war, musste ich da plötzlich Hals über Kopf das weitermachen und konnte es mit Gottes Hilfe und kann es heute noch mit Gottes Hilfe. Und als ich im Krankenhaus war, im März, dann hatte ich da so einen Tisch, ist ja da habe ich Korrekturen drauf gehabt, denn die Druckerei schickte gerade Korrekturen. Lieber Herr Schumacher, wir bitten um Druckfreigabe. Und während die anderen kranken Zeitungen lasen, habe ich im Krankenhaus Korrekturen gelesen. Das kann man auch machen. Das ist eine angenehme Beschäftigung. Ja, also Gnade und Herrlichkeit. Und ein Schriftleiter, der ist immer auf der Suche nach guten Texten und da muss ich dann aufpassen, dass ich nicht über das übliche Maß hinausgehe. Wie viel darf ich einfach zitieren, ohne zu fragen? Und da überspanne ich schon mal den Bogen. Es gibt liebe Brüder, da weiß ich, da kann ich ein, zwei Seiten ohne weiteres, brauche ich gar nicht fragen, aber bei anderen, da muss man dann doch fragen. Und der Conny Straub auf der Lahe, der ja Redakteur war beim ERF, der rief mir dann zu, 5 Sätze darfst du zitieren. Ja, ich habe ihm gesagt, es gibt kurze und lange Sätze. Der ganze FSA 1 ist 1 oder 2 Sätze. Naja, also ich stehe da in Gefahr, Herr, lass mich nicht Diebstahl machen. Da muss ich wirklich aufpassen und wenn ich eben zu viel zitiere, bitteschön, Brief schreiben oder Telefon, darf ich das abdrucken, wünschen Sie, wie viel Geld wünschen Sie? Sie sehen, mit dem Diebstahl und Lügen hat feine Verästelung, Höflichkeitsfloskel, Zitatverfälschung. Man kommt schneller ins Lügen rein, als man denkt. Wir wollen uns also nicht allzu schnell davon verabschieden. Aber nun kommt der schönste Vers in unserem Text. Nun kommt der schönste Vers, das ist der 11. Gott stellt diesem Elend und diesem Jammer, da lagen sie also als trunken Bolde, besoffen auf der Straße herum in der Hafenstadt Korinth. Und da wurden sie wie von der Heilsarmee mitgenommen, komm mal her, und wurden in die Kreise der Gläubigen gebracht und nahmen den Herrn Jesus an. Manchmal sind Leute der Welt viel schneller bereit, als wir denken, den Herrn Jesus anzunehmen. Ich habe vor Jahren mal das Buch eines Evangelisten gelesen. Ich weiß leider Verfasser und Titel nicht mehr. Ein Evangelist hat berichtet aus seiner Praxis, einer, der auch auf St. Pauli arbeitete in Hamburg. Ja, und dann kam er so des Weges, da saß da so eine Prostituierte und es war dem Evangelisten gegeben, sie plötzlich anzusprechen. Möchten Sie nicht auch den Herrn Jesus annehmen, dass Sie ein neues Leben finden? Und was sagt die? Die sagt, ja, das möchte ich schon. Und dieses Ja war erstaunlicherweise ernst gemeint. Die sehnte sich nach einem neuen Leben und wurde mitgenommen in die Versammlung und sie fand das Heil und sie fand ein völlig neues Leben. Also, wir sollten keinen Menschen abschreiben und sagen, ja, der oder die, da brauche ich sowieso nichts vom Evangelium sagen. Doch, sag was, vielleicht erlebst du ein Wunder, dass einer Ja sagt, von dem du es gar nicht gedacht hast. Der hat vielleicht einen grünen, roten Kamm da oben auf dem Kopf und alles andere wegrasiert. Und der sagt auf einmal ja, während die Frommen aus gutem Hause, die sind ja sowieso so gut, die haben das nicht nötig, sich zu bekehren. Also da kann man Überraschungen erleben. Paulus sagt, in diesen Sünden stecktet ihr zum Teil drin. Aber dann kam das Aber Gottes. Wir finden dieses Aber auch in Epheser 2. Und hier finden wir ein dreifaches Aber. Gott setzt sein Aber unserem Sündenleben entgegen. Er kann retten, er kann heilen, er kann herausretten. Das sind manche von euch gewesen. Ihr habt gelästert, ihr habt getrunken über das Maß, ihr wart unzüchtig und alles Mögliche habt ihr gemacht. Aber ihr seid abgewaschen. Nicht einfach mit H2O, da ist nicht die Taufe gemeint. In Offenbarung 7, Vers 14 ist die Rede davon, gewaschen in des Lammes Blut. Gewaschen in des Lammes Blut. Ist natürlich Bildersprache. Das Blut des Lammes annehmen und dadurch gereinigt werden von der Sünde, mit Gott in Ordnung kommen. Aber ihr seid geheiligt, ihr habt dann eine Übergabe vollzogen. Aber ihr seid gerechtfertigt worden, ihr seid mit Gott in Ordnung gekommen, da steht nichts mehr, keine Schuld ist mehr auf dem Konto, alles ist beglichen. Das ist ein ganz feierlicher, fast liturgischer Text, sodass ich mir vorstelle, diese Leute sind vielleicht in einer Gemeindeversammlung hingekniet und gesegnet worden und dann ist das vielleicht war eine Taufe auch, und dann sind sie gesegnet worden und dann hat man das über ihnen ausgesprochen. Ihr seid nun abgewaschen, ihr seid nun geheiligt, ihr seid nun gerechtigt worden, gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Und nun sind aus diesen Sündern Heilige geworden. So einfach geht das? Ja, so einfach geht das. Wenn es ernst gemeint ist, geht es sehr einfach. Es ist nur ein Schritt zu Jesus. Es sind dann aber viele Schritte des Wachstums, viele Schritte in die ganze Fülle hineinzukommen. Das sind viele Schritte. Das ist das, was ich meine, das ganz Erstaunliche in unserem Text. Die Leute, Blick nach oben, Jungfrau, Mönch, Eiger, Blick ins Lauterbrunnental, wo sich abends schon die Schatten breiten. Die Leute von Vers 2 und 3, die werden die Welt richten mit Jesus zusammen. Und die Leute, die in den Sünden steckten, das sind dieselben, das sind die gleichen. Aber es gab die große Wende, die in Vers 11 so wunderbar beschrieben ist. So, jetzt wollen wir zum Schluss noch einen Blick in die Gegenwart werfen, in die Gegenwart der Korinther. Zukunft der Korinther, die Heiligen werden die Welt richten. Vergangenheit der Korinther, ihr stecktet zum großen Teil in diesen Dingen, aber Gott kam in euer Leben. Jetzt, wie sieht's in der Gegenwart der Korinther aus? Das ist nicht berauschend, das ist nicht berauschend. Die haben sich so arg miteinander gestritten und konnten sich nicht einig werden. Das wissen wir ja schon von Korinther 1. Ich sprach ja von den vier verschiedenen Gruppen. Die neigten sehr zu Streit und Neid und Eifersucht und allen diesen Dingen, und deshalb nennt sie Paulus ja auch, ihr seid Unmündige in Christus, ihr seid kleine Säuglinge in Christus. Mit euch kann man ja gar nicht wie mit Erwachsenen reden. Ihr seid fleischlich und nicht geistlich, obwohl ihr zum Herrn Jesus gekommen seid. Und das gilt, aber wie weit hat der Geist Gottes in der Praxis Verfügungsrecht und bestimmt in unserem Leben? Oder Fleisch. Ich. Also, die haben herumgestritten und zwar über alltägliche Dinge. Der Vers 4, der wird verschieden gedeutet. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshandel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Das kann so gemeint sein. Sonst verachtet ihr doch die Welt. Oh, die ungläubige Welt, die verstehen ja nichts von unserer Bibel. Und wenn ihr dann Streit habt, dann geht ihr zu eben den Richtern der ungläubigen Welt und lasst die über Gemeindedinge bestimmen. Das ist doch alles auf den Kopf gestellt. Ihr sollt die Welt richten und jetzt richtet die Welt über euch. Man kann es aber auch so verstehen. Paulus wird nämlich manchmal auch ironisch. Also wenn ihr schon euch nicht einigen könnt, dann nehmt doch mal die einfachen Leute in der Gemeinde. Die haben manchmal mehr Verständnis als die ganz Schlauen. Und nehmt mal einen ganz einfachen Bruder, eine ganz einfache Schwester, wo ihr denkt, na ja, der ist nicht so besonders intelligent, der hat kein Abitur und nichts, und fragt den doch mal. Vielleicht kann der euch raten. So kann man es auch verstehen. Ich möchte aber nicht falsch verstanden werden. Es geht hier um alltägliche Dinge, wo sie sich so arg gestritten haben und nicht sich einigen konnten. Kompetenzgerangel und das ist doch meine Sache und Geld und was weiß ich, bisschen mehr Geld, bisschen weniger Geld. Es ging hier um Alltagsfragen. Es ging nicht um Immobilien und Millionenbeträge und Grundstücke. Also es gibt natürlich Dinge, auch in der Gemeinde Gottes, da braucht man Rechtsberatung, bitteschön. Und da dürfen wir nicht sagen, 1. Korinther 6, kein Rechtsanwalt. Nein, nein, es gibt Dinge, Grundstück und Immobilien und große Beträge, schwerwiegende Dinge. Das meint Paulus nicht, das meint Paulus nicht. Wir sind auch Bürger dieser Welt und brauchen gelegentlich natürlich eine Rechtsberatung. Und da sind wir dankbar, wenn wir eine gute kriegen. Hier geht es um Alltagsfragen und da konnten sich die so ereifern, unser alter Mensch und die eigene Ehre und der eigene Ruhm, dass sie da vor Gericht ging. Das lasse ich mir nicht gefallen. Und da sagt Paulus den schönen Satz, da muss ich immer schmunzeln, warum lasst ihr euch nicht mal übervorteilen? Also das möchte ich hier mal weitergeben. Lass dich doch auch mal wieder übervorteilen. Nicht bei Immobilien, Grundstücke und Millionen, die haben wir vielleicht auch gar nicht, sondern wenn es um Kleinigkeiten geht. Sei doch nicht so genau. Man trifft manchmal Gläubige, die auch nach Jahrzehnten des Gläubigseins noch so bedacht sind, dass ihnen nur kein Unrecht geschieht, nur nicht ein bisschen. Also keiner soll mir irgendwie Unrecht tun, es darf mir keiner so nahe treten. Hier habe ich aber doch recht. Es ist traurig, ihr Lieben, wenn wir nach Jahrzehnten des Glaubenslebens nicht ein bisschen großzügig sein können, in kleinen Dingen. Ich sage manchmal den Enkeln, in kleinen Dingen bin ich großzügig, also 10 Euro könnt ihr jederzeit haben. 100 Euro, naja, aber wenn es um große Dinge geht, da bin ich gar nicht mehr großzügig, wenn es um 1000 geht. Also in kleinen Dingen können wir doch mal großzügig sein. Lasst dir doch ruhig mal etwas widerfahren, steckt doch mal was ein. Lasst dir doch mal was widerfahren, wo du denkst, eigentlich war das nicht richtig. Das hätte der die so mit mir eigentlich nicht machen dürfen. Vergib im Namen Jesu, vergib in deinem Herzen, geh großzügig drüber weg und freue dich, dass Gott so gütig ist. Ich hatte schon mal in meinem Leben Situationen gelegentlich, das ist eigentlich was Schönes. Da hatte ich mich über etwas geärgert. Das kommt ja im Berufsleben manchmal vor. Da hatte ich mich wirklich über was geärgert und nach 2 Stunden hatte ich das vergessen und hatte gedacht, über was hatte ich mich denn geärgert? Oh, ist ja wunderbar, wenn ich es vergessen habe. Danke, Herr, vielen Dank. Lasst euch auch mal wieder übervorteilen, wenn es um Kleinigkeiten geht. Es geht dem Apostel Paulus darum, wenn die Gemeinde Jesu eine so große Berufung hat, mit Erben, mit Richten, mit Herrschen, mit dem Christus zusammen die größten Dinge ausüben bei der Zurechtbringung des Weltalls. Und dann, wenn wir so große Aussichten haben, dann sollte sich das in unserem Wandel auch darin zeigen, dass wir in einer gewissen Gelöstheit den irdischen Dingen gegenüberstehen können, dass wir gelöst werden vom Ich, gelöst werden von der Streiterei und dass wir sagen, lass fahren dahin, ich will das dem nicht übel nehmen, ich lasse mich auch gern mal übervorteilen. Manchmal ist es gut, wenn man in einer Gemeinde von außen kommt und kennt die Gemeinde gar nicht, sonst wenn ich hier wäre, würdet ihr denken, jetzt meint er vielleicht den oder den. Nein, ich meine niemand, ich kenne euch ja gar nicht. Ihr habt ja vielleicht auch gar keine Rechtshände, ihr habt ja vielleicht gar keinen Streit, nehme ich mal an. Aber sollte es doch gelegentlich vorkommen, dann sei doch mal großzügig, lass dich auch mal übervorteilen. Amen.